Bevor es losgeht, kurz ein bisschen Werbung. Fühlt ihr euch wohl, da wo ihr lebt? Eine große Frage, die wir von der Rheinischen Post mit euch beantworten wollen. Heimatliebe heißt unser großes Umfrageprojekt. Und wenn ihr im Berichtsgebiet der Rheinischen Post wohnt, also irgendwo zwischen Kleve, Wesel, Duisburg, Gladbach, Remscheid, Düsseldorf und Köln, dann meine Bitte, schenkt uns jetzt 10 Minuten eurer Zeit. Sagt uns eure Meinung. Macht mit bei unserer Online-Umfrage. Mit Schulnoten von 1 bis 6 bewertet ihr, wie es läuft bei euch im Ort. Familienfreundlichkeit, Sicherheit, Kultur, Gesundheit, Gastronomie, Wohnen und vieles mehr. Sagt uns, was besonders gut klappt und was ihr kritisch seht. Denn wir von der RP wollen nicht nur darüber berichten, was in der Region geschieht, sondern auch verstehen, wie ihr euch dabei fühlt. Wir wollen wissen, was ihr denkt, was ihr euch wünscht, was euch besorgt. Mitmachen lohnt sich übrigens noch aus einem anderen Grund. Jeder Teilnehmer bekommt das neue RP-E-Book Europameister. 3 Titel, 3 Jahre. Der Fußball und seine Zeit. 1972, 1980, 1996. Von Robert Peters geschenkt. Und kann dazu noch gewinnen. 500 Euro in bar oder Einkaufsgutscheine von Galeria, Douglas oder Rewe. Jetzt mitmachen. Noch bis zum 19. Mai. Die Umfrage und alle Infos findet ihr unter rp-online.de/heimatliebe. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast.
Rheinische Post Podcasts. Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach.
Da sind wir wieder mit einer neuen Folge des Fohlenfutter Podcasts und dieses mit einer wechselnden Besetzung am Mikrofon. Yannick Sorgatz hat sich in den Urlaub verdünnisiert und stattdessen nun Thomas Grulke mit mir, Carsten Kellermann, heute am Podcast-Mikrofon. Und Thomas, ja, du sitzt bei dir zu Hause im Keller und sitzt schon länger zu Hause, denn du bist ein bisschen gehandicapt. Der Fuß ist gebrochen, da die Treppe runtergestürzt. Dann natürlich erstmal gute Besserung. Wie geht's dem Fuß?
Ja, danke dir. Auf jeden Fall würde ich auch sitzen, wenn mein Fuß ganz in Ordnung wäre. Beim Podcast muss ich nicht unbedingt stehen. Also insofern, da hätte sich jetzt nichts geändert. Ansonsten, es ist ja jetzt schon knapp 3 Wochen her und es geht aufwärts. Alles gut.
Ja, wir nehmen natürlich trotzdem Genesungswünsche auf jedwede Art entgegen hier von unseren Podcast-Hörern. Und ja, Thomas, für dich eine kleine Rückkehr ans Mikrofon. Ich weiß gar nicht, wann du zuletzt dran gesessen hast, aber es vergeht ja immer ein bisschen Zeit. Und ja, worüber sprechen wir? Wir sprechen über das Testspiel der Borussen in Willingen, über eine 0:1 Niederlage und schauen dann natürlich voraus auf das Spiel gegen beim SV Darmstadt 98 beim Aufsteiger und werden da natürlich wie üblich die Aufstellung durchdeklinieren und diskutieren und unseren Tipp abgeben. Aber zunächst der Blick zurück ins Upland, ins schöne Upland nach Willingen. Für mich ja quasi eine Art Heimkehr. Brilon, wo ich herkomme, liegt direkt neben Willingen, ist der letzte Ort in Nordrhein-Westfalen. Willingen liegt dann schon in Nordhessen. Und ja, klar, war man dort öfter. Wir haben auch dort Fußball gespielt. Sogar auf dem Platz, wo jetzt das Upland-Stadion liegt, schon ein Trainingslager mit meiner damaligen Mannschaft absolviert. Also kannte ich die Bodenverhältnisse. Und ja, die Borussen waren auch schon mal da, 2018, damals noch mit Dieter Hecking. Damals gegen den VfL Bochum, jetzt gegen Werder Bremen und jetzt 0:1 verloren. Thomas, du bist der Statistiker unter uns. Verdammt lang her, dass die Gladbacher mal ein Spiel gewonnen haben oder vergleichsweise lange her zumindest.
Jetzt kann ich ja zumindest behaupten, dass ich auch dabei gewesen bin, als das letzte Mal passiert ist. Ist mehr oder weniger genau einen Monat her. Das war das Erstrundenspiel im DFB-Pokal gegen TuS Bersenbrück. Ja, seitdem hat es 3 Bundesligaspiele gegeben, mit dem für die Fans natürlich bekannten Ausgang. 1 Punkt hat es bisher gegeben. Und jetzt in der Länderspielpause hat es Gladbach nach längerer Zeit mal wieder gemacht, dass sie ein Testspiel dort reingelegt haben, um ihren Spielern ein bisschen Spielpraxis zu ermöglichen. Aber das, was jetzt so ein Ziel eines jeden Spiels sein sollte, das Spiel zu gewinnen, das hat nicht geklappt. Am Ende sogar verloren. Es stand ja lange 0:0 und sah eigentlich danach aus, als ob auch nichts mehr passieren würde so richtig. Hatte ich zumindest den Eindruck. Ich habe das Spiel nicht live verfolgt, sondern habe getickert, habe das dann von zu Hause aus gesehen. Und also ich hatte jetzt nicht mehr das Gefühl, dass Bremen zum Erfolg kommt. Allerdings hatte man über weite Strecken der Partie auch das Gefühl, dass Gladbach nicht zum Erfolg kommt. Oder wie hast du das gesehen?
Ja, also ich fand schon, dass Bremen über die ganzen 90 Minuten da die besseren Chancen hatte. Gladbach hatte einen Pfostenschuss durch Nathan Gummo. Aber ansonsten hatte Bremen gerade hinten raus doch noch viele freie Räume und dadurch ist ja dann auch dieses Tor entstanden über den Flügel. Über rechts kamen die Bremer und dann eben in der Mitte da zum Abschluss. Ja, 0-1 verloren. Ich muss sagen, das Ärgerliche ist einfach, dass es verloren ging. Das muss man ja sagen, weil zwar nur ein Freundschaftsspiel und natürlich hat Gerardo Seoane, Yannick Sorgatz und ich waren ja vor Ort. Wir haben nachher noch mit dem Trainer gesprochen. Er hat natürlich gesagt, ja, das Ergebnis ist sekundär, aber letzten Endes ist es eine Niederlage und ja, jede Niederlage tut in irgendeiner Form weh, wenn es nur darum geht, sich Selbstvertrauen zu holen. Es konnte auch keiner so wirklich in diesem Spiel Empfehlungen abgeben über die 90 Minuten hinaus. Es kamen ja auch viele U23-Spieler, viele zum Einsatz, die sonst nicht so viel gespielt haben. Unter anderem Hannes Wolf und Patrick Herrmann, Toni Janschke haben gespielt. Aber ja, es stach halt keiner heraus. Bremen hat das Spiel gewonnen, geht dann zumindest mit dem guten Gefühl eines Sieges aus dieser ganzen Geschichte raus. Und das, muss ich sagen, ist ein bisschen das Ärgerliche. Da war schon die Chance, hier mal ein Zeichen zu setzen und ja, Thomas, das ist nicht wirklich gelungen. Dafür wurde einfach zu wenig angeboten. Du hast ja das Spiel ja dann auch angeschaut im Stream und ja, im Grunde genommen wirst du genauso wenig gesehen haben wie wir da vor Ort.
Ja, ist richtig. Ich empfinde diese Spiele, gerade wenn diese Mannschaft so durchmischt ist mit Spielern, du hast ja gerade schon skizziert, mit Spielern von der U23, dann mit Leuten, die normalerweise nicht gerade erste Elf-Kandidaten sind, sondern die zum Teil dann wie jetzt Patrick Herrmann und Hannes Wolf die letzten Wochen gar nicht gespielt haben, gar keine Spielpraxis hatten. Das ist immer ziemlich schwierig. Ich glaube, da ist es für einen Trainer wichtig, dass er individuell was zu sehen bekommt, also das, was er von den Spielern einfordert, dass das auch geliefert wird. Im gesamtmannschaftlichen Auftritt ist es zum Teil ein bisschen schwierig, weil eben ein Jakob Italiano oder ein Phil Kemper, das sind nun mal nicht die etatmäßigen Außenbahnspieler, die etatmäßigen Außenverteidiger. Da muss man mit Sicherheit Abstriche machen und trotzdem kann man natürlich so ein Spiel dann wenigstens 0-0 spielen. Oder aber es geht natürlich auch um gewisse Dinge, das habe ich mich, als ich mir das anschaute, doch habe ich mir da auch die Frage gestellt, es muss ja möglich sein, wenn man denn mal außen durchkommt, vielleicht auch mal den Mittelstürmer zu finden mit der Hereingabe. Ne? Und ich glaube, Jordan hatte da einen sehr, sehr schweren Stand, hat, glaube ich, im Strafraum keinen einzigen Ball bekommen. Und das ist natürlich dann sehr, sehr undankbar und auch enttäuschend für so ein Spiel, dass man in so einem Test, wenn man so gerade reinkommen will in die Mannschaft, dann eigentlich so überhaupt keine Szene hat.
Ja, und da erinnert man sich natürlich erstmal an Thomas Schwanschara, den tschechischen Stürmer, den Konkurrenten von Jordan. Der hat ja wenige Sekunden, nachdem sein erstes Spiel begonnen hat, gleich eine Flanke, Freistoßflanke von Robin Hack bekommen, per Kopf getroffen. Und das ist natürlich was, ob das jetzt ein Testspiel ist oder ein Ligaspiel, ein Pflichtspiel, ein Pokalspiel, was auch immer. Ein Tor ist ein Tor und ein Stürmer ist da, um Tore zu machen. Und ja, da hast du absolut recht. Jordan hing komplett in der Luft. Und das hat Seoane dann auch später angemerkt, dass eben gar keine Flanken gekommen sind, dass sich die Gladbacher da wirklich mehr Mühe geben müssen, die Bälle reinzukriegen. Und wie du es ja auch gesagt hast, man muss natürlich dann auch den, der im Strafraum steht, treffen. Zur Ehrenrettung der Borussen sei gesagt, den gab es ja nun so lange gar nicht, so einen richtigen Mittelstürmer, so einen richtigen Zielspieler. Jetzt gibt es zwei und Jordan, der wuchtigere Typ, Chanchara vielleicht der dann ein bisschen mehr Tiefgang hat in seinem Spiel, aber eben zwei Stürmer, die jetzt da im Kader sind. Jordan beim Debüt, ja, Seoane hat gesagt, was ihm gefallen hat, ist, wie er Bälle festgemacht hat, vorne die Bälle dann auch festzumachen und zu verteilen. Keine Fehlpässe gespielt, Jordan vorne, aber ja, du hast recht. Also ich glaube, er wäre schon ganz froh gewesen, wenn er vielleicht ein Törchen gemacht hätte. Gerade kurz da in Gladbach von Union Berlin gekommen, hat sich entschieden, zu seinem früheren Trainer, Seoane kennt ihn ja noch aus Berner Zeiten, zurückzukehren und da jetzt eben Akzente zu setzen. Wir werden gleich noch über die Aufstellung sprechen, wie man da jetzt auch vorgehen kann als Coach, welche Optionen man durch Jordan hat. Aber ja, für ihn war es dann halt so ein Einstand, viel gerannt, viel gemacht, viel getan, wenig Heldenhaftes dann vollbracht. Und ja, Null, die vordere Null ist für Stürmer immer schlecht, würde ich sagen. Von daher, naja, er hat die ersten Minuten längere Zeit für Gladbach gespielt, war ja schon gegen die Bayern am Ende reingekommen in der Schlussphase in den letzten 30 Minuten und sammelt im Moment Spielzeit, muss sich eingewöhnen. Und ja, das zeigte sich in Willingen. Viele müssen sich eingewöhnen. Du hast Jakob Italiano erwähnt. Er hat ein Lob bekommen vom Trainer und auch von Manager Roland Wirkus, den hat der richtig gut gefallen. Ist ja schon ein erfahrener Spieler aus der U23. Und wenn dann einer in dem Spiel sich ein bisschen mehr gezeigt hat als die anderen, dann vielleicht er.
Ja, das ist durchaus richtig. Er war auffällig, hat immer wieder versucht, Angriffe zu initiieren durch einen Vortrag, den Ball nach vorne zu tragen, vielleicht mit kleinen Doppelpässen dann Überzahl zu schaffen. Das war schon auffällig. Und das zeigt ja auch, wie einfach es in Anführungsstrichen sein kann, auf sich aufmerksam zu machen in solchen Spielen. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, der Platz hat am Anfang auch so sein Übriges getan. Da sind ja Spieler reihenweise weggerutscht. Hat ein bisschen gedauert, bis so beide Teams dort festen Stand hatten. Insgesamt sicherlich, man könnte sagen, so ein klassisches Testspiel, wie das häufig in der Saison so läuft, wenn es gerade mal unter der Saison so ist und in der Länderspielpause fehlen dann eben halt auch Nationalspieler, sind in Gladbach immerhin auch weiterhin 10 Leute, ganzes Stück, was dort fehlt. Also insofern, und auch gerade, wie du es ja auch über Jordan gesagt hast, ich glaube, da wird jetzt die nächste Phase bis zur nächsten Länderspielpause, das sind dann 4 Wochen mit 4 Bundesligaspielen, das wird jetzt dann eine ganz wichtige Phase sein, um richtig reinzukommen.
Ja, und so ein Spiel hat natürlich einen Aspekt, den man nicht unterschätzen darf. Es waren 3000 Zuschauer da, also der SC Willingen, der Ausrichter, die waren da sehr zufrieden. Und Gladbach hat sich natürlich auch volksnah gegeben. Die Spieler müssen dann ja immer da durch die Fans sozusagen oder dürfen oder können durch die Fans durch. Wurden viele Autogramme geschrieben, gerade in der Gegend. Da gibt's auch wirklich viele Gladbach-Fans, das muss man sagen. Und von daher diese Volksnähe, die Gladbach ja auch neu spielen will, die ja auch wichtig wieder ist im neuen Konzept, dass man eben wieder ein Verein zum Anfassen ist, dass man diesem Label Familienverein da wirklich mehr nachkommt. Der wird natürlich an solchen Tagen gelebt und ich glaube, diese Nähe gleicht dann für die Fans die erlebte Niederlage schon wieder aus. Man trifft da wirklich viele Leute, die dann auch im Trainingslager mit dabei waren, mit am Tegernsee, die jetzt wieder angereist sind. War ja auch super Wetter, sogar fast schon zu heiß, um Fußball zu gucken. Und das muss man auch sagen, der nahe Diemelsee dort in der Nähe von Willingen hat natürlich auch sicherlich den einen oder anderen dann gelockt. Aber wie gesagt, ausverkauftes Haus beim SC Willingen. Und von daher aus dieser Perspektive gesehen war es dann auf jeden Fall ein Erfolg. Die Gladbacher angekommen, auch Trainer Seoane da wirklich das Bad in der Menge genommen. Für ihn ist es ja auch immer so, dieses Erleben von Borussia Mönchengladbach, diesem Club, dieser Wucht, den dieser Club haben kann mit den Fans. Man hat das gesehen bei den Heimspielen, trotz der Niederlagen gegen Bayern und vorher gegen Leverkusen war da wirklich viel los. Also das ist dann ein Aspekt, der extrem wichtig aber auch ist und sicherlich auch sehr positiv an diesem Tag war.
Ja, zumal das ja in der Länderspielpause auch eine willkommene Abwechslung ist. Du hast dann 14 Tage bis zum nächsten Spiel. In Gladbach kommt dann noch ein 15. Tag hinzu, weil sie erst am Sonntag in Darmstadt antreten. Insofern genug Zeit und trotzdem ja eine lange Zeit ohne die Nationalspieler. Da ist es doch perfekt, wenn man so einen Tag hat, wo man im wahrsten Sinne des Wortes einen kleinen Ausflug macht sozusagen zu den Fans, sich zeigt, sich präsentiert. Trainiert wird am Borussia-Park an den anderen Tagen dann genug.
Das sehe ich auch so. Und ja, Testspiel also abgehakt, unsererseits zumindest. Ich denke auch für die Gladbacher, diejenigen Spieler, die sich da ein bisschen die Hacken abgelaufen haben, die haben sicherlich auch in den dann folgenden 2 freien Tagen sich von der Strapaze erholt. Von der Tour, man fährt ja doch immer ein ganzes Stück da unten ins Sauerland, ins Upland, wie es dann um Willingen herum heißt. Und ja, wie gesagt, vorbei und wir schauen nach vorn oder beziehungsweise erstmal zur Seite, denn ein Spieler, mit dem du dich in dieser Woche ein bisschen mehr oder in diesen Tagen ein bisschen mehr beschäftigt hast, textlich, der war nicht dabei, der war auf Länderspieltour, hat mit Nico Elvedi, über den reden wir, mit der Schweiz die Länderspiele bestritten beziehungsweise teilweise mitgespielt und auf der Bank gesessen andererseits. Es geht darum, was er in Gladbach jetzt zu tun beziehungsweise was er nicht zu tun hat. Die Frage ist ja, Nico Elvedi wollte wechseln, hatte da auch sich Gedanken gemacht Richtung England. Es gab auch Gerüchte über Italien. Am Ende ist es Gladbach geblieben, jetzt möglicherweise sogar wieder längerfristig. Und ja, Thomas, was bedeutet das jetzt ganz genau für die Gladbacher Mannschaft? Denn Elvedi ist ja auch nicht irgendwer, das muss man ja ganz klar sagen.
Ja, zunächst mal jetzt, wo wir den Podcast aufnehmen, am sozusagen ausgehenden Wochenende, da war es für Nico Elvedi bis jetzt ein Spiel, was die Schweiz gemacht hat. Jetzt in der Woche kommt dann noch eine zweite Partie. In diesem ersten Spiel, das war ein 2:2 im Kosovo, EM-Qualifikationsspiel, da hat er nicht gespielt, ist nicht zum Einsatz gekommen, hat von außen mit ansehen müssen, wie die Schweiz in allerletzter Sekunde noch ein 2:2 Ausgleich bekommen hat. Aber das habe ich so in meinem Text dann auch mit aufgenommen. Das ist jetzt so eine Situation für Nico Elvedi, nicht mehr so gesetzt zu sein, die er jetzt in den vergangenen Wochen auch aus Gladbach kannte. Die kannte er aber in Gladbach jetzt aus eben diesem speziellen Grund, den du ja gerade schon angesprochen hast. Die Borussen wollten da natürlich auch kein Risiko eingehen, einen wechselwilligen Spieler dann noch einzusetzen, der sich dann möglicherweise verletzt. Das sollte ja verhindert werden. Jetzt ist aber die Situation eben so, wie sie ist. Elvedi ist weiterhin Borusse, bleibt das mindestens bis zum Winter. Und alle Parteien müssen natürlich jetzt daran interessiert sein, dass Elvedi auch wieder auf dem Platz steht, wenn er denn seine Leistung bringt. Das muss der Spieler natürlich als Ziel haben, ist ja ganz klar. Sonst kann er keine Eigenwerbung betreiben, ob er nun seinen Vertrag jetzt vielleicht sogar in Gladbach verlängert oder eben trotzdem nicht, dann wird das ja das ganze Thema im Winter wieder auf die Platte kommen, denn das wäre dann die letzte Möglichkeit für den Verein, zumindest noch eine kleine Ablöse zu generieren. Wir erinnern uns an den Fall Dennis Zakaria, der eben für ein paar Millionen noch zu Juventus Turin gewechselt ist im Sommer des vorvergangenen Jahres. Ja, oder besser gesagt, auch für den Verein ist es natürlich kann es ja nur das Ziel sein, dass ein Spieler von der Qualität Nico Elvedis ja wieder auf die Beine kommt, so dass er eine Option für die Viererkette oder Fünferkette in Mönchengladbach auch in der Stammelf oder in der Startelf ist. Und das hat natürlich Auswirkungen. Letztlich ist Gladbach jetzt relativ gut bestückt in der Verteidigung, wenn man sieht, dass man Max Wöber ja schon ausgeliehen hatte von Leeds zu einem Zeitpunkt, als man noch davon ausgegangen ist, dass Nico Elvedi auf jeden Fall den Verein verlässt. Jetzt ist ein zusätzlicher Spieler da. Und trotzdem ist es, glaube ich, ganz gut, dass Nico Elvedi jetzt als Backup, sage ich jetzt erstmal noch, da ist, weil es zumindest einen Spieler gibt, der so keine richtige Konkurrenz in den letzten Wochen hatte.
Ja, also zum einen muss man ja noch mal dran erinnern, dass natürlich Stefan Leiner aufgrund seiner tragischen Krebserkrankung erstmal wegfällt für längere Zeit. Ja, und zum zweiten ist ja Nico Elvedi gestartet hier in Gladbach als Außenspieler, als Außenverteidiger. Und da sind wir ja bei dem Spieler, den du angesprochen hast, bei Joe Skelly, der Amerikaner, der ja seit den Zeiten von Adi Hütter im Grunde diese Stelle da besetzt, sich teilweise sie geteilt hat eben mit Stefan Leiner. Und aber so ein bisschen schwankend spielt, nicht nur pendelnd, also er pendelt ja manchmal von der Dreier- zur Viererkette, dann zum Außenverteidiger und zum rechten Innenverteidiger eben in dieser Dreierkette oder eben als klarer Rechtsverteidiger in einer Viererkette, aber er pendelt auch leistungstechnisch ein bisschen hin und her. Es kommt fast nichts nach vorne. Das hatte er sich ein bisschen auf die Fahnen geschrieben. Das hat er im Trainingslager gesagt. Da hatten wir mal kurz mit ihm gesprochen, Yannick Sorgatz und ich. Wir waren ja da vor Ort am Tegernsee. Da hat er klar gesagt, ja, ich muss die Mischung wieder hinbekommen zwischen ich bringe was nach vorne und ich stehe hinten gut. In seiner ersten Saison kam mehr nach vorne, in seiner zweiten viel Defensivarbeit im Fokus gewesen und jetzt wollte er eben beides machen. Aber so richtig hat er da den Zugriff auf diese Saison noch nicht gefunden, wirkt immer ein bisschen unsicher nach hinten, nach vorne uneffektiv. Und ja, wenn dann plötzlich Nico Elvedi da steht, möglicherweise als Rechtsverteidiger, er wird nicht erste Wahl in dieser Richtung sein, was Johanne, das sei auch wirklich angemerkt. Aber wenn da Not am Mann ist, sehe ich das schon als eine Option. Und Elvedi weiß ja, wie es geht. Zumal es ja auch diese Option gibt, vielleicht mit vier Innenverteidigern als Viererkette zu bilden. So sind manche schon Weltmeister geworden.
Ja, das ist richtig. Und das bietet natürlich dann auch Seoane die Möglichkeit, die anderen erfahrenen Verteidiger, die er jetzt im Kader hat, Max Wöber, Koitakura natürlich in allererster Stelle und aber auch Marvin Friedrich, der in den letzten Spielen gespielt hat und es ordentlich gemacht hat, sie alle dann auch im Spielbetrieb zu halten, in einer Konkurrenzsituation. Das würde natürlich jetzt, wenn man das durchdekliniert, auf Kosten der jungen Spieler, der jungen Außenbahnspieler gehen, Luca Netz und Joe Skelly. Aber ich glaube, das haben wir ja jetzt schon gemerkt, Gerardo Seoane geht sehr pragmatisch damit um, was er für Möglichkeiten hat, die ihm der Kader bietet und dass er diese Möglichkeiten dann auch ausnutzt. Und dadurch, da kann dann dementsprechend auch Nico Elvedi mal den Rechtsverteidiger geben oder eben in einer Dreier- respektive Fünferkette eben den rechten Part in der Innenverteidigung. Ne? Wir können uns gut dran erinnern, Elvedi hat über Jahre jetzt im Grunde den etwas nicht so optimalen Part für ihn als linken Innenverteidiger gespielt, weil er eben Rechtsfuß ist. Jetzt hat Gladbach zwei Linksfüßer in der Verteidigung, die diese Position sicherlich etwas besser besetzen können mit Max Wöber und mit Fabio Chiarodia. Insofern wäre Nico Elvedi, kann ich mir sehr gut vorstellen, würde er sich gerne, sagen wir mal, auf der rechten Seite ein bisschen mehr weiter tummeln. Also es ist auf jeden Fall eine Option mehr, die der Kader jetzt hergibt, weil eben es keinen Abnehmer für Elvedi gab und die Zeit wird jetzt zeigen, ob alle Seiten damit gut leben können, wie sich das entwickelt und ob Nico Elvedi dann nicht seinen Vertrag verlängert. Das Ganze würde ja nicht zwingend heißen müssen, dass er weit über den kommenden Sommer hinaus noch Borussia bleibt. Wir haben ja jetzt, ist noch nicht lange her, die Situation bei Jonas Hofmann erlebt, der in der vergangenen Saison seinen Vertrag verlängert hat und dann eben jetzt mit einer Ausstiegsklausel gewechselt ist. Aber das würde natürlich auch dem Verein dann irgendwo ja auch zugutekommen, weil dann gibt's nochmal eine richtige Ablöse.
Ja, also das ist sicherlich eine Option, die für beide Seiten eine gute wäre. Man darf ja auch nicht vergessen, Max Wöber ist erstmal für eine Saison ausgeliehen. Also von daher wäre dann in der neuen Saison ja dann auch möglicherweise Bedarf in der Verteidigung. Und wie gesagt, Elvedi ist ja nun nicht irgendwer in Mönchengladbach. Er ist seit 2015 hier, ist immer Stammspieler gewesen, hat auch wirklich auf höchstem Niveau schon performt, wie man so schön sagt heute. Und von daher, ihn im Kader zu haben, ist mit Sicherheit nichts, was Gerardo Seoane stört. Aber Seoane hat auch ganz klar gesagt, er erwartet schon, wenn es denn wieder eine langfristige Liaison mit Gladbach geben soll, dass sich dann eben der Elvedi auch positioniert und sagt, ja, Borussia Mönchengladbach ist mein Ding und dann auch den Vertrag verlängert. Das würde seine Position übrigens extrem verbessern, wenn er dann wenn es in dem Status bleibt wie jetzt, dass eben sein Vertrag im nächsten Sommer ausläuft, dann wird er schon weiter hinten dran stehen. Das ist auch klar. Also von daher muss Elvedi sich halt genau überlegen, auch mit Blick auf die Europameisterschaft, was er denn so tun und lassen will oder eben alles auf den Winterwechsel setzen will, wobei er auch da gesehen hat, naja, so der Markt ist halt schwierig einzuschätzen und ja, spannende Geschichte auf jeden Fall, bin ich wirklich gespannt und würde im Moment mir auch nicht so wirklich irgendwie zutrauen zu sagen, das wird jetzt in eine Vertragsverlängerung münden oder am Ende geht Elvedi dann doch ablösefrei. Alles ist möglich in der Geschichte. So hat er es auch gesagt. Wir haben kurz nach dem Bayern-Spiel mit ihm gesprochen. Er hat sich zum ersten Mal zu seiner Situation geäußert und sagte dann eben, alles ist möglich. Lassen wir es erstmal so stehen. Joe Skelly wird das mit Sicherheit beobachten. Er ist ja auch auf Länderspielreise und ja, Konkurrenz belebt das Geschäft. So wird sich dann einfach der Seoane sagen, der, du hast es gesagt, extrem pragmatisch an diese Dinge rangeht. Finde ich auch im Übrigen gut. Denn was nützt es alles, wenn er jetzt dem Elvedi irgendwie sagt, so, wenn du nicht verlängerst, dann sitzt er halt auf der Tribüne und dann verletzen sich drei Leute. Was macht er dann? Dann ist der Elvedi nämlich wieder ganz einer, den unbedingt braucht. Von daher, ja, nimmt man es, wie man es hat. Dann hat man einen Verteidiger mehr, freut sich drüber als Coach und macht das Beste draus. So, ja, damit sind wir ja nun relativ weit herangerückt würde ich fast sagen, an Darmstadt, an das nächste Spiel der Gladbacher am Sonntag 17.30 Uhr, das letzte Spiel des nächsten Spieltages sozusagen. Oder gibt es noch ein 19.30 Spiel? Nee,
es kommt glaube ich hin.
Das ist, sollte so sein, man weiß ja nie genau, was der Spielplan immer noch zu bieten hat. Aber ja, 17.30 Uhr am Böllenfalltor in Darmstadt spielt Borussia Mönchengladbach und wir wagen uns an das Spiel heran. Und da spielen wir jetzt gleich erstmal unseren schönen Jingle ein.
Aufstellungstipp.
Ja, das war ja unser Jingle zur Aufstellung. Und Thomas, fangen wir mit der Position an, die über viele, man kann fast sagen, Jahre eigentlich undiskutiert geblieben ist, weil dann immer ein Ter Stegen oder ein Sommer im Tor stand. Aber seit einiger Zeit, du hast das ja auch noch mal ein bisschen nachvollzogen in einer Geschichte, ist es eben nicht mehr so. Und jetzt ändert sich schon wieder was. Jonas Omlin war da und jetzt ist Jonas Omlin erstmal weg. Aber ich würde trotzdem sagen, dass es keine Frage ist, wer am Sonntag in Darmstadt im Tor steht, nämlich Moritz Nikolas. Siehst du das anders?
Nein, das sehe ich nicht anders. Aber was du gerade sagtest, dass das über Jahre jetzt im Grunde kein Thema war, dem kann ich ja insofern nur zustimmen. Wir haben ja auch seit Jahren jetzt schon unsere beliebte Bilderstrecke. Wie könnte Gladbachs Elf am nächsten Spieltag aussehen? Und beim Torhüter mussten wir immer, also da fiel mir irgendwann schon keine Beschreibungen mehr ein, wie man jetzt dann wieder schreiben soll, dass Jan Sommer natürlich im Tor steht und dass auch jetzt dann Jonas Omlin dann die Nummer eins ist. Wobei bei Jonas Omlin fing es ja jetzt schon an, oder besser gesagt, es hat ja schon mit Jan Sommer angefangen. Und da sind wir jetzt wieder beim Thema Darmstadt. Seine Sprunggelenksverletzung damals war so ein bisschen der Startschuss in so ein Torwartdilemma, was die Gladbacher seitdem so ein bisschen haben, dass die Nummer eins häufiger wegbricht. Das ist jetzt mit Jonas Omlin der Fall. Nein, ich sehe es genauso wie du. Moritz Nikolas wird im Tor stehen. Er hat ein starkes Spiel gegen die Bayern abgeliefert. Er hat davon sicherlich im Laufe der Vorbereitung profitiert, dass Jan Olschowski, der unter Daniel Farke zur Nummer 2 aufgestiegen war, große Teile der Vorbereitung verpasst hat durch einen in Halle beim letzten Test oder beim letzten Freundschaftsspiel vor der Sommerpause erlittenen Daumenbruch. Unglücklicherweise für ihn dann eben viel verpasst hat. Und Moritz Nikolas hat da seine Chance genutzt, hat ein sehr gutes Spiel gemacht gegen die Bayern und es würde mich sehr wundern, wenn es da jetzt einen Wechsel gibt.
Ja, da gibt es allerdings an einige andere Positionen, Thomas, wo wir, glaube ich, nicht so klar und deutlich uns festlegen werden und würden. Das fängt ja fast, muss man sagen, schon beim System, respektive bei der Grundordnung, wie man es immer nennen will, an. Denn unter Jerry Seoane sind ja tatsächlich verschiedene Grundordnungen zum Einsatz gekommen bereits. Und spielt man jetzt beim Aufsteiger Darmstadt 98 mit einer Dreier- oder einer Viererkette? Das ist ja schon mal eine Kardinalfrage, die vieles, was danach folgt, ja beeinflussen wird. Was sagst du, Thomas?
Ja, es ist tatsächlich so, dass man sich jetzt sehr, sehr viele Gedanken machen muss, wie bestückt man jetzt unsere Aufstellung mit den dazugehörigen Namen, weil dahinter ja dann immer auch die Systemfrage steht, wobei es ja zum Teil auch Aufstellungen gibt, die dann auch mehrere Systeme gleichzeitig sozusagen beinhalten. Ich würde jetzt mal darauf tippen, dass es wie in Augsburg vor ein paar Wochen, das ist ja eine ähnliche Aufgabe, die jetzt den Borussen da bevorsteht, in Darmstadt beim Aufsteiger, dass es wieder auf ein 4-2-3-1 hinausläuft. Da kommen wir ja dann gleich zu, weil das ja eher gegen Ende dann kommt. Sollte man vielleicht mit zwei zentralen Stürmern spielen oder mit einem? Ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht noch so ein bisschen an der Abstimmung zwischen Chwanchara und Jordan hapern könnte, weil die halt noch nicht so viel zusammen gespielt und auch noch relativ wenig zusammen trainiert haben. Das wird sich ja jetzt auch in dieser Woche nicht groß ändern, weil Chwanchara ja erst später dazu stößt. Also ich tendiere da eher zu einer 4-2-3-1, das würde bedeuten Viererkette. Und ja, wen ich da hinten aufstelle, das ist dann zum Teil natürlich auch so ein bisschen jetzt noch der Situation geschuldet, wie kommen die einzelnen Spieler durch die Woche. Hab's ja gerade eben schon mal gesagt, wir haben jetzt Sonntag, wo wir den Podcast aufnehmen. Das heißt, sind noch ein paar Tage, sind auch noch ein paar Länderspiele. Wie verkraftet Joe Skelly die Reise in die USA? Der hatte zwei zwar Freundschaftsspiele, aber eben weit, weit weg. Gibt es da dann eventuell schon für Sioane den Grund, dort einen Wechsel vielleicht vorzunehmen? Ich würde mich mal darauf einlassen zu sagen, innen spielen Itakura und Wöber, weil Luka Netz wieder dabei sein wird. Rechts bin ich mir nicht ganz sicher. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht.
Ich würde tatsächlich zu einer Dreierkette tendieren. Da fängt es dann schon an, weil ich denke, dass man so über die Flügel etwas mehr Dampf machen kann, die Darmstädter dann über die Flügel gut bespielen kann mit Geschwindigkeit. Und da bin ich jetzt auch bei meiner Variante. Also erstmal klar, vor Moritz Nikolas würde ich tatsächlich eine Dreierkette aufstellen mit Friedrich, Itakura und Wöber, um da auch eine gewisse Spielhärte reinzubringen. Itakura kommt ja mit dem Wohlgefühl, mindestens mit dem Wohlgefühl des Sieges, der Klatsche, die man Deutschland verpasst hat mit Japan, dann auch da rein und wird da mit Sicherheit auch entsprechend als auch Mitglied des Mannschaftsrates als Torschütze gegen Bayern München in dieses Spiel reingehen. Ja, und Wöber als einer, der viel Kampfkraft auch reinbringt, gerade gegen so eine Mannschaft, glaube ich, ein wichtiger Spieler. Und was mir dann auf den Außen die Möglichkeit gibt, da vielleicht auch mehr spielerische Qualität und Flexibilität in der Variante reinzubringen durch Franck Honorat und Nathan Gumu, den ich dann auf die linke Außenbahn ziehen würde, vor Herrn Wöber positioniert. Und im Zentrum dann Alassane Player quasi als Spielmacher vor der Doppel-6 Weigel-Neuhaus.
Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr offensiv ausgerichteter Ansatz, was jetzt die Außenbahn angeht, das muss ich schon sagen. Bei mir würden Nathan Gumu und Franck Honorat aber allerdings auch in der Startelf stehen, genauso wie die anderen Spieler, die du gerade genannt hast. Das wäre nämlich meine vordere Fünf sozusagen hinter der einzigen Spitze. Das heißt, ich würde auch Doppel-6, weil da sind wir uns ja anscheinend einig, die Rekonvaleszenten noch nicht so weit sein werden. Christoph Kramer und Manu Kone, dass es schon reichen würde für Darmstadt. Das kommt gerade für Kone mit Sicherheit noch zu früh. Insofern spricht alles dafür, dass Julian Weigel und Florian Neuhaus spielen, wobei natürlich Rocco Reitz einen sehr, sehr ordentlichen Auftritt hingelegt hat gegen die Bayern. Aber ich glaube, das Darmstadt-Spiel könnte wieder so eine Partie sein, wo es natürlich um etwas mehr Ballbesitz geht, um Ballsicherheit, um aber auch Kreativität im Spiel nach vorne. Und da bieten sich Julian Weigel und Florian Neuhaus an. Und wie gesagt, dann die Dreierkette sozusagen davor im offensiven Mittelfeld. Honorat, Player, Ngumu, die französische Reihe sozusagen.
Ja, also genau. Also finde ich auch, da wird es um Ballbesitz, da wird es um Kreativität gehen. Darmstadt wird ja tendenziell nicht bemüht sein, trotz des Heimspiels, wie gesagt, am Böllenfalltor, das Spiel zu machen. Ich habe mir ja für vorne was ausgedacht, was jetzt wahrscheinlich nicht das Wahrscheinlichste sein würde, aber was gerade gegen so einen Gegner ja auch attraktiv sein könnte, wäre eine Doppelspitze. Die ist ja nun möglich, weil es ja zwei Mittelstürmer gibt. Gerardo Seoane hat auch darüber gesprochen. Also diese Möglichkeit einer Doppelspitze ist nicht die Variante, die jetzt unbedingt immer als allererste da sein wird. Aber gerade gegen so einen Gegner, um einfach auch den Gegner zu beeindrucken, zu zeigen, Mensch, hier, wir kommen hier hin und wollen gewinnen. Auch gerade nach den drei nicht gewonnenen Spielen, einfach den Fans, die dann auch sicherlich reichlich in Darmstadt dabei sein werden, würde ich. Bin natürlich nicht Gerardo Seoane und vielleicht ist das ja auch ein wenig sehr naiv gedacht, aber einfach zu sagen, ich spiele jetzt mit Jordan und Chanchara und beeindrucke einfach mal mit Wucht und Größe und so weiter den Aufsteiger aus Darmstadt und zeige, wir wollen hier gewinnen und spielen mit zwei Spitzen. Wie gesagt, Player als Passgeber und Initiator dahinter auf den Flügeln, dann zwei, die auch dann die Bälle in den Strafraum bringen sollen und müssen, Honorat und Ngumu und ja, wie sagt man so schön, sehr offensiv, aber das wäre ja auch der Ansatz bei diesem Spiel, Thomas, da sind wir uns, glaube ich, auch einig, wenn wir darüber reden, was die Hauptaufgabe in Darmstadt ist, gewinnen.
Ja, absolut. Also ich finde das ja mit der Doppelspitze auch eine spannende Option. Und die Doppelspitze hätte da auch ihren Namen wieder verdient. Also wenn man sich sonst so an die Zweierkombinationen im Gladbacher Angriff in den letzten 10-12 Jahren erinnert, dann denkt man eher an so eine Doppelspitze Max Kruse-Raphael. Das ist, glaube ich, eine etwas andere Kategorie gewesen als jetzt Jordan Chwanchara, wenn man einfach nur an die Körperlänge so denkt und an das Profil der Spieler, der jeweiligen. Ja, wie gesagt, ich bin eben noch so ein bisschen skeptisch, ob das jetzt schon die Option wäre, es zu machen. Ich gebe dir recht, eigentlich ist es ein gutes Spiel, um das sozusagen mal zu machen, zu bringen. Lass uns mal überraschen. Ich würde jetzt sagen, Chwanchara, da er mit Tschechien schon relativ früh in dieser Länderspielwoche das zweite Spiel macht, sollte die Zeit auch reichen, um zu sagen, wenn er sich jetzt da nicht verletzt, dann ist er normalerweise spielfit und dann spielt er auch. Dann würde ich ihn jetzt da auch wieder auf jeden Fall in der ersten Elf sehen und Jordan wäre dann bei mir der Joker. Ja, so würde dann die Elf aussehen. Ja, und was du sagst, das Ziel muss sein, haben wir ganz am Anfang drüber geredet, ein Monat ist es jetzt her, das 7-0 gegen Bersenbrück, dass es mal wieder einen Sieg gibt.
Genau, und dann auch, um in die Saison richtig reinzukommen und natürlich auch, um klarzumachen, dass ich hier, wir reden über Darmstadt, wir reden über das Pokal aus, den Gegner, bei dem man in der vergangenen Saison aus dem Pokal geflogen ist, über typische Gegner, gegen die sich Gladbach schwer tut. Solche Gegner wie Darmstadt, die über den Kampf ins Spiel kommen, von denen in den nächsten Wochen dann doch einige kommen, ob es Bochum ist, Heidenheim und so weiter. Also ein Spiel, in dem Gladbach zeigen kann, dass sich was verändert hat, punkten muss, um wirklich hier nicht nach vier Spielen schon mit dem Rücken zur Wand zu stehen. Wir erinnern uns, dass das nächste Heimspiel danach dann gegen RB Leipzig ist. Geht Gladbach auch nicht gerade als Favorit rein, auch wenn man die letzten Heimspiele gegen Leipzig ja gewonnen hat. Also da sollte man jetzt schon auch ein Statement abgeben, auch in Richtung Fans, die ja wirklich die Niederlagen gegen Bayern und vorher gegen Leverkusen toll unterstützt haben, trotzdem man gegen Leverkusen ohne Chance war, trotzdem man gegen Bayern doch sehr stark auf Verteidigung gesetzt hat als Borussia Mönchengladbach im Heimspiel. Da sollte jetzt schon gegen Darmstadt was passieren. Natürlich, Thomas, wir wissen das auch und da werden wir jetzt auch sicherlich den Gladbacher Verantwortlichen keinen Raum zum Ansatz geben. Ja, niemand fährt nach Darmstadt und weiß, das Spiel wird gewonnen, sondern man muss es sich hart erarbeiten, dort zu gewinnen. Ja, so ist das. Das muss man dann aber auch tun. Punkt.
Ja, das hat ja schon die Partie in Augsburg gezeigt. Es gibt da für Gladbach sicherlich keinen Selbstläufer. Das hat es in Augsburg nicht gegeben, das wird es in Darmstadt nicht geben. Aber ich gebe dir absolut recht, das jetzt zu zeigen, das wird ein viel, viel wichtigeres Spiel in dieser Hinsicht sein, als jetzt dann die Woche danach das Spiel gegen Leipzig. Du hast es angesprochen, in der letzten Saison wurde Leipzig, in den letzten Jahren sogar, die Heimspiele gegen Leipzig gewonnen. Genauso war das gegen Borussia Dortmund und häufig genug auch gegen Bayern München. Aber genau das war ja auch der Vorwurf, den man den Gladbachern machen konnte, vor allen Dingen in den vergangenen beiden Jahren, das ein oder andere Highlight-Spiel zu glänzen, im wahrsten Sinne des Wortes, und viel zu oft gegen Mannschaften, wo andere Attribute gefragt sind, eben zu enttäuschen. Viele dieser vielleicht auch etwas ekligen Spiele eben nicht auf seine Seite ziehen zu können. Und das ist ja ein entscheidender Entwicklungsprozess für diese neue Mannschaft, dass sich dort was tut. Und da ist jetzt nach dem am Ende vielleicht glücklichen Punktgewinn in Augsburg, weil man es nicht geschafft hat, eine 3-1 Führung erstmal in die Halbzeit zu bringen, ist es jetzt ein wichtiges Statement, was die Mannschaft setzen muss, dass sie in Darmstadt mit mehr nach Hause kommt.
Genau, und deswegen auch meine Aufstellung einfach als Botschaft des Trainers mal dann auch gesehen, dass da eben was passieren soll. Natürlich wird Sioane auch schauen, dass die Balance stimmt, denn es gab ja auch schon enorm viele Gegentore in den ersten drei Spielen. Da muss man natürlich schon ein bisschen auch Obacht geben. Aber wie gesagt, egal wie dieses Spiel jetzt läuft, Borussia sollte da schon 3 Punkte einsammeln, um einfach in der Tabelle nicht mit dem Rücken zur Wand zu stehen. Das wäre schon enorm wichtig. Und Thomas, dann dürfen wir jetzt auch noch tippen, denn jetzt haben wir viel erzählt, wie und was und wer. Aber jetzt wollen wir wissen, was kommt dabei raus?
Tja, du darfst jetzt anfangen. Soll ich anfangen, ne? Ja. Ja.
Darfst du.
Ich darf anfangen, ja. Ich setze einfach mal darauf, dass Gladbach seine offensive Qualität, die ja unzweifelhaft da sein wird und die sie ja auch in Augsburg gezeigt hat, da sicherlich auch noch dank einer relativ hohen Effektivität, es waren jetzt nicht wahnsinnig viele Torchancen, aber 4 Tore letztlich sind dabei herausgekommen. Ich glaube, dass sich das durchsetzen wird, diese offensive Qualität. Ich glaube, ganz zu Null wird es wieder nicht. Also ich tippe jetzt mal auf ein 3-1-Sieg.
Das ist auf jeden Fall ein Ergebnis, auf das ich möglicherweise auch gekommen wäre. Jetzt muss ich mir natürlich ein bisschen was anderes ausdenken. Aber nach dem, was ich so alles gesagt habe, wäre es jetzt relativ unlogisch, wenn ich jetzt auf Darmstadt tippen würde. Darum sage ich, es geht 2-0 für Borussia Mönchengladbach aus und bin dann mal bei Moritz Nikolas, der ja dann im Tor stehen wird und sein erstes 2-0 einsammelt, wäre für ihn natürlich eine tolle Sache, in so einem Spiel da dann auch die Null festzuhalten, wäre auch für die Abwehr eine tolle Sache, nach wie gesagt, doch, ich muss jetzt mal eben rechnen, 4-3 sind 7 plus 2 sind 9 Gegentore, also haben einen Gegentorschnitt von 3. Das ist schon beachtlich, würde ich mal sagen, auch wenn die Gegner Bayern und Leverkusen geheißen haben. Aber der Trend ist ja von 4-3-2 und jetzt sage ich einfach, der geht jetzt zu 0 und deswegen sage ich 0-2. So, damit haben wir uns eigentlich festgelegt. Jetzt werden alle wieder sagen, ja, die sind aber positiv, die Gladbacher haben noch kein Spiel gewonnen und die tippen beide auf den Sieg. Weil wir einfach sagen, es muss jetzt auch ein Sieg her. Zeit, um zu gewinnen.
Jawohl. Und es ist jetzt so, dass wir beide jetzt nicht nach Darmstadt fahren. Das wird Yannick Sorgatz für uns tun. Ich wäre jetzt eigentlich dran gewesen. Vielleicht ist es ein gutes Omen, weil ich habe in Darmstadt noch nichts Positives gesehen. Insofern kann es ja nur besser werden.
Also der Unglücksrabe Grulke bleibt zu Hause, weil er nicht so mobil ist und damit trägt dann das Fohlenfutter-Team auch seinen Teil zur Möglichkeit des ersten Saisonsieges in der Bundesliga für Borussia Mönchengladbach in der Saison 2023/24 bei. Voilà. Genau. Mehr kann man vom Leben nicht verlangen. Ich wünsche allen ein sportverbundenes oder fußballverbundenes Vergnügen. Fußballverbunden sogar noch besser. Und wir, Thomas, sagen dann für heute adieu.
Ja. Ciao.
Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de